Ja, guten Morgen. Jetzt sind wir gut durchgefrostet. Eigentlich müssten wir jetzt eine Runde Frühsport machen, aber wir lassen es mal. Mal gucken, was uns noch einfällt, um das irgendwie auch auszuhalten. Ich spreche noch ein Gebet vor der Predigt. Ja, Gott, ich möchte danken, dass wir hier sein können, auch wenn die Umstände jetzt in der kalten Jahreszeit auch irgendwie ungemütlich werden. Ich möchte trotzdem danken, dass wir diese Form von Gemeinschaft hier haben können. Ich möchte danken, dass wir Gottesdienst feiern können. Und ich möchte dich bitten, dass du durch diesen Text zu uns sprichst und ja, dich wieder neu bemerkbar machst, auch in unseren Lebenssituationen, die ganz unterschiedlich aussehen. Danke, dass du ein Gott bist, der auch heute noch sprechen kann. Amen. Wir machen weiter mit unserer Predigtserie über Abraham und Sarah. Und ich habe euch für den Anfang ein Zitat von Wladimir Kaminer mitgebracht über Stars und Promis. Er schreibt Folgendes: Ich finde es faszinierend, dass unsere Stars, wenn sie mir auf der Straße begegnen, ganz anders aussehen als in der Gala. Der Grund ist einfach, sie haben zwei Leben, ein echtes und ein Leben als Phantomgestalt. Gala macht sie zu besonders schönen Phantomen, zu Göttern unserer Zeit, von denen wir lernen, dass alles doch bleibt, wie es ist. Die Liebe, der Schmerz und die Polygamie. Die Verbindung zu unserem Bibeltext ist, Abraham und Sarah sind in gewisser Hinsicht auch Stars, könnte man sagen. Nicht aktuelle Stars, aber sie sind religiöse bzw. geschichtliche Promis. Drei Religionen, Juden, Christen, Muslime, beziehen sich in irgendeiner Weise auf dieses Ehepaar. Also das sind wichtige Personen für ganz viele Menschen auf dieser Welt. Irgendwie einflussreich, zumindest interessant. Und im Blick auf Sarah und Abraham ist eine Sache, die Kamina hier über Stars sagt, völlig übertragbar, finde ich. Und eine Sache so überhaupt gar nicht. Die Sache, die auch für Abraham und Sarah stimmt, ist, dass wir durch sie immer wieder an die Dinge des Lebens erinnert werden, die immer so bleiben, wie sie sind. Nämlich an die Dinge, die das Leben letztlich auch ein Stück weit ausmachen. Die Liebe, der Schmerz über Dinge, die uns wichtig sind und unsere Kämpfe mit dem Thema Gamie. Ja, also mit Ehe und Partnerschaft. Muss nicht immer gleich die Polygamie sein. Das ist das Material in den biblischen Geschichten. Man könnte sagen, das Leben selbst. Lebensthemen, die uns alle irgendwie betreffen, mit denen wir uns tagtäglich auseinandersetzen. Und wo wir auch heute bewusst oder unbewusst immer wieder zu unseren Stars und Promis schielen. Wie verhalten die sich? Was machen die? Das andere, was in diesem Zitat von Kamina aber überhaupt nicht auf Sarah und Abraham zutrifft, ist Folgendes. Die beiden werden uns nicht als verschönte Phantomgestalten vorgestellt. Nicht als Götter vorgestellt, sondern ziemlich im Gegenteil. Diese in Anführungsstrichen Stars, Sarah und Abraham, lernen wir in ihrer ganzen Rohheit und manchmal sogar verstörenden und auch dunklen Art kennen. Manchmal sind sie toll, ja, aber nicht wenig, was man so über sie liest, ist charakterlich und auch moralisch höchst fragwürdig. Also eben gerade nicht geschönt oder gottgleich, sondern eher so Game of Thrones Material. Und genau das ist auch dieser Text, den wir gerade gehört haben. Aber ich glaube, in dieser Direktheit und in dieser Rohheit steckt auch das Potenzial, was zu lernen, eben über die Liebe, über den Schmerz und welche Gott in dem Ganzen eigentlich spielt. Und dafür schauen wir uns heute zwei Charaktere an, vor allem zwei. Es gibt ja eine ganze Reihe von Figuren in der Geschichte. Wir legen heute mal den Fokus auf Hagar und auf diesen mysteriösen Freund. Fangen wir mit Hagar an, mit der Sklavin. Vers 1 nimmt uns direkt mit hinein in den Grund für die ganzen Konflikte, die dann beschrieben werden. Und zwar heißt es da gleich im ersten Satz: Abrams Frau Sarai blieb kinderlos. Und um die Bedeutung von diesem Satz zu verstehen, müssen wir uns kurz daran erinnern, dass Gott Abraham und Sarah versprochen hatte, als sie noch in ihrer Heimat, nicht im Land Kanaan waren, dass sie Nachkommen bekommen sollten. Also über ihrem Leben stand so die große Aussage, dass sie Kinder bekommen und eine Großfamilie und ein mächtiges Volk werden. Doch aus Vers 3 wird deutlich, dass die beiden jetzt schon 10 Jahre in Kanaan leben, plus die Zeit der Reise vorher. Das heißt, dieses göttliche Versprechen war lange her, aber es war nichts passiert. Sarai blieb kinderlos. Und deshalb kommt es dann zu Sarahs Vorschlag in Vers 2, wo sie zu Abraham sagt: Mein lieber Ehemann, du siehst, Gott hat mir keine Kinder geschenkt, deswegen geh doch und schlaf mit meiner Sklavin. Vielleicht kann ich dadurch zu einem Sohn kommen. Und damit sagt Sarah nichts anderes als: Abraham, dieses Gottesversprechen, von dem du mir ständig erzählt hast, Fakt ist doch, es ist nichts passiert. Nichts passiert von all dem. Wir sind immer noch ohne Kinder. Das heißt, wenn wir wirklich irgendwann mal noch ein Kind haben wollen, dann müssen wir uns da selber drum kümmern. Dann müssen wir da was machen. Ja, auf Gott ist an der Stelle kein Verlass. Und die Lösung, die sie vorschlägt, kommt uns natürlich super sonderbar und fremd vor. Nämlich Sarah schlägt ihrem Mann vor, dass er doch mal mit einer anderen Frau Sex haben soll. Und zwar mit Hagar, die zum Haushalt dazugehörte. Und falls sie dann tatsächlich von Abraham schwanger würde und das Kind austragen kann, würde das Kind als offizielles Kind von Sarah gelten. Schon irgendwie ein komisches Konstrukt in unseren heutigen Augen, würde ich mal behaupten. In der damaligen Kultur war das völlig okay. Es war legitim, ist auch in alten Gesetzestexten dokumentiert. Also das war im Rahmen der Möglichkeiten. Aber ich finde, der Punkt ist, egal wie kulturell akzeptabel oder legitim das auch gewesen sein mag, für Hagar wurde das Konstrukt zu einer Katastrophe. Denn für Hagar hat es bedeutet, dass sie auf einmal nicht nur ihre Arbeitszeit geben musste als Dienerin, sondern auf einmal wurde ihr auch gesagt, mit wem sie Sex haben soll. Mit Abraham. Plötzlich musste sie mit ihrem Körper herhalten. Und als sie dann davon schwanger wird, ist von Anfang an klar, dass ihr das Kind auch irgendwann wieder weggenommen wird. Also das muss für sie eine absolut erdrückende Situation gewesen sein. Aber das Ganze ist ja noch weiter eskaliert, wie wir aus Vers 5 und 6 erfahren, denn die Geschichte geht so weiter, dass Hagar tatsächlich schwanger wird. Und das hat offensichtlich dazu geführt, dass sie selbstvertrauter und selbstbewusster sich gefühlt hat und auch so aufgetreten ist. Plötzlich war sie nicht mehr nur irgendwie Sklavin, sondern sie war Sklavin mit Kind. Auf einmal war sie eben jemand in dieser Kultur. Sie war die Kinder bekommen kann, im Vergleich zu Sarah. Und so wurde sie dann auch in ihrem Auftreten gegenüber Sarah etwas kecker. Sie hat angefangen, sich gegenüber Sarah überheblich zu fühlen. Und ich denke, das können wir gut nachvollziehen, wenn man was hat, was der andere nicht hat, dann kommt es schnell und leicht zur Überheblichkeit. Sarah fand es überhaupt nicht lustig, hat sich massiv davon angegriffen gefühlt und sie sagt zu Abraham: Mir geschieht Unrecht, meine Sklavin verachtet mich. Naja, und Abraham fällt nichts Besseres und Konstruktiveres ein, als einfach zu sagen: Weißt du was, Sarah, ist deine Sklavin, mach du mit ihr, was du willst, ja, halt mich da einfach raus. Das macht Sarah auch und im Text steht, sie behandelte Hagar sehr hart. Und das Wort, was hinter sehr hart steht, ist das Wort, was später im Alten Testament auch dafür benutzt wird, um zu beschreiben, wie die Ägypter das Volk Israel behandelt haben. Ja, also die Israeliten zur Zeit Mose, wie sie Sklaven in Ägypten waren. Also das war fies, das war demütigend, das war misshandelnd, all das. So verhält sich Sarah gegenüber der schwangeren Hagar. Und auf der einen Seite ist es verständlich, wenn sich plötzlich deine Sklavin gegen dich auflehnt und dir deine wunden Punkte auch noch unter die Nase reibt. Aber auf der anderen Seite auch einfach mies und man sieht, wie wenig Selbstvertrauen Sarah selber hatte, wie wenig gestärkt sie in ihrem Charakter war. Aber selbst das ist noch nicht alles. Wir haben noch diesen zweiten Text gelesen. Einige Jahre später, Hagar hatte ihr Kind. Auch Sarah hat auf wundersame Weise ihr Kind bekommen und doch sind die Spannungen nach wie vor da. Es kommt der Tag, an dem Sarah dafür sorgt, dass Hagar und ihr Sohn jetzt wirklich verstoßen werden, weggeschickt werden. Abraham schickt Hagar mit ihrem Sohn und so ein bisschen Versorgung in die Wüste, was letztlich einem Todesurteil gleichkam. Und wenn man jetzt im Text nachliest und schaut, was der Auslöser davon war, dann muss man schon irgendwie die Stirn runzeln. Das war zum einen, dass Sarah ihr eigenes Kind hatte, Isaak hatte. Das heißt, Hagar und Ismael war einfach nicht mehr so nötig. Und der andere Grund war, dass Ismael gelacht hatte. Dass Ismael gelacht hatte. Im Text steht wortwörtlich, dass er gelacht hat. Die Details kennen wir nicht, aber das hat Sarah offensichtlich so verärgert, dass sie ihn samt Mutter loswerden sollte. Er sollte nicht mit ihrem Sohn aufwachsen und erben, sondern er sollte endgültig verstoßen werden, weil er gelacht hat. Große Eifersucht. Hashtag Game of Thrones, würde ich sagen. Also für Hagar muss es punktuell, zumindest punktuell, echt die Hölle gewesen sein, in diesem Haushalt zu leben. Und auch natürlich hat sie in den Dissonanzen so ihren Teil gehabt, aber bei Sarah und Abraham zu wohnen und zu arbeiten, ganz ehrlich, darauf hätte ich persönlich auch keine Lust gehabt. Und genau an dieser Stelle sitzt jetzt auch die Herausforderung dieses Texts für uns heute. Denn ausgerechnet Sarah und Abraham, ausgerechnet dieses vorbildliche, von Gott ausgesuchte Paar, sind jetzt die beiden, die hier so einen egozentrischen Lebensstil an den Tag legen. Die vermeintlichen Gottesmenschen sind die, die hier erniedrigen, die sich bedienen, die ausbeuten im mysischen Stil. Und zwar über Jahre hinweg. Gerade das Schlüsselpaar in der Geschichte Gottes. Und die Frage, die sich stellt, ist natürlich, was machen wir damit? Was ist die Botschaft daraus für uns? Und ich denke, die Botschaft ist eine wichtige Aussage darüber, was diese Lebensberichte der Bibel eigentlich sind und was sie nicht sind. Oberflächlich betrachtet ist es ganz leicht zu denken, dass die Bibel in erster Linie ein Buch der guten Werke ist. Ja, zusammengefasst in tollen Lebensgeschichten. Sozusagen eine Anleitung für ein gutes moralisches Leben. Und es kann der Eindruck entstehen, dass Glaube an Gott vor allem darin bestünde, von diesen moralischen Helden zu lernen und ihrem Beispiel zu folgen. Und das ist dann Glauben. Mach's wie Abraham, mach's wie David, auch du kannst deinen Goliath fällen, auch du kannst ein Held des Glaubens sein. Aber dann liest man solche Texte und auf einmal wird einem überdeutlich, diese Leute waren gar keine Helden. Und ihre Taten waren gar nicht so vorbildlich und durch gut. Vieles von dem, was sie gemacht haben, war sogar eine riesengroße Entmutigung und eine Katastrophe. Aber darin wird etwas Wichtiges deutlich, nämlich die Lebensberichte über diese Glaubenspersonen sind überhaupt nicht dafür gedacht und funktionieren gar nicht als moralisches Muster für unser Leben. Und auch die Bibel an sich ist keine Sammlung von menschlichen Vorbildern, die es jetzt zu imitieren gibt. Sondern diese Berichte sind in erster Linie ein Dokument dafür, wie Gott völlig unverdient in das Leben kaputter und egoistischer Menschen eingreift. Um sie zu lieben und zu sehen und zu lieben und zu sehen und zu lieben und zu sehen und zu verändern. Trotz allem, was sie so haben. Das ist das eigentliche Muster, was wir in den biblischen Berichten insgesamt und auch in diesem Text hier erkennen können. Was wir verfolgen und was wir auch in unser eigenes Leben mit reinnehmen können. Das ist das, worauf wir vertrauen sollen. Vertrauen sollen, und zwar für unseren eigenen Mist, für unsere eigenen Schattenseiten und auch für unsere eigenen Lebensdramen. Und das bedeutet, es gibt im Grunde eigentlich nur einen wirklichen Helden in der Bibel. Und das ist nicht Abraham oder Sarah oder Petrus oder David oder sonst irgendjemand, sondern es ist Gott selbst. Und zwar ein Held, wodurch wird er zum Helden in all diesen Abraham- und Sarah-Geschichten und bis ins Neue Testament-Geschichten? Durch seine Gnade. Durch seine Gnade. Und das macht eines ganz klar für die praktische Seite des Glaubens, nämlich die Essenz des Glaubens ist dann eben nicht, moralische Vorbilder zu imitieren. Und wenn du alles gut machst, dann bist du Christ und dann ist alles fein. Sondern die Essenz des Glaubens ist, den eigentlichen Helden in der Geschichte zu sehen und zu erkennen und ihm selbst heute zu begegnen. Und zwar in seiner Gnade ihm zu begegnen. Also er zeigt sich uns in diesen Geschichten. Wir sollen erkennen, es gibt diesen Helden. Und dieser Held ist Gott. Und die Logik ist, so wie Menschen ihm damals begegnet sind, so kannst auch du ihm heute begegnen. Eins ist klar, wenn Abraham und Sarah und all die anderen Figuren solche tiefschwarzen Zeiten hatten und diese Lebensdramen erlebt haben, dann hat sie jeder auch von uns und dann wird sie auch jeder von uns in irgendeiner Form so erleben. Jeder auf seine Weise, selbst wenn nach außen alles immer schön und manchmal auch sehr fromm aussieht. Und das Tolle an diesen Geschichten ist, dass Gott trotzdem in so einem Leben präsent sein will. Er will in meinem Leben präsent sein, so wie er auch bei Sarah und Abraham präsent geblieben ist, trotz dieser Geschichte. Und dass Gott trotzdem an uns wirken will und uns verändern will, auch wenn das manchmal immer wieder von vorne losgehen muss. Also die Essenz des Glaubens ist den eigentlichen Helden dieser Geschichte, Gott selbst, auch bei mir in meinem Kram zu begegnen. Ihn zu sehen, dass er in dem Mist, in dem ich manchmal auch drinstecke, wirklich neben mir steht. Und das schafft Veränderung und Wachstum, aber meistens langfristig und über die Zeit. Und ich behaupte, mit diesem Gedanken verändert sich auch die Art und Weise, wie man diese Beziehung mit Gott pflegt. Zumindest hat es einen Einfluss darauf, was ich in meinen Zeiten der Stille mit Gott mache. Nämlich diese Beziehungspflege läuft meines Erachtens nicht in erster Linie darüber, dass, wenn ich die Bibel aufschlage, ich als erstes und als einziges die Frage stelle, okay Gott, was muss ich heute tun? Ja, zeig mir die Regeln hier in dem Text und ich lege los. Sondern Beziehungspflege mit diesem Gott, der sich hier in unserer Geschichte offenbart, geschieht, wenn du stattdessen die Bibel aufschlägst, deinen Abschnitt liest und dabei als erstes die Frage stellst, Gott, wo bist du eigentlich der Held in dieser Geschichte? Wo bist du der Held? Wo bist eigentlich du hier derjenige, der handelt? Wo bist du hier eigentlich der, den ich sehen soll und sehen möchte? Den ich auch selbst als Held in meinem Leben erleben kann. Wenn ich diese Frage als erstes stelle, den Blick auf Gott richte, auf das, was er tut, dann habe ich gedacht, es ist wie so ein Gewürz, was man oben auf ein Stück Fleisch streut. Ja, ein bisschen Gewürz und man lässt es eine Weile sitzen und dann wird das ganze Fleisch davon erfasst. Wenn das passiert, wenn ich eben irgendwann auch oft, wenn das passiert, wenn dieses Gewürz auf mich einstreuselt, Stück für Stück, wenn ich immer wieder schaue, wo ist Gott der Held in dieser Geschichte und auch in meinem Leben, werde ich irgendwann auch offen, diese zweite Frage zu stellen. Okay, was soll ich tun? Gott, du bist so gut zu mir, was soll ich tun? Aber dann hat diese Frage eben den richtigen Rahmen und die richtige Grundlage. Dann ist sie gegründet in dieser Sehnsucht nach Gott, in dieser Suche nach Gott. Nach dem Helden der Gnade. So viel zur ersten Überschrift zur Hagar. Ich möchte noch einen zweiten Gedanken machen. Die zweite Person, die ich euch noch vorstellen möchte, ist dieser mysteriöse Freund und Unterstützer Hagars. Der wird hier mehrmals erwähnt. Es geht um denjenigen, der ihr zweimal buchstäblich das Leben rettet, also es nicht mehr weitergeht. Einmal im ersten Teil der Geschichte, wo Hagar vor Sarah flieht, da trifft diese mysteriöse Person sie zum ersten Mal. Die beiden reden miteinander und Hagar bekommt irgendwie wieder die innere Kraft, in diese Familie zurückzukehren. Und das finde ich schon beeindruckend. Also das muss eine spannende Begegnung sein, um in diese Familie wieder zurückzukehren. Und dann nochmal im zweiten Teil der Geschichte, als Hagar und ihr Sohn weggeschickt und verstoßen werden. Wieder ist er völlig ungeschützt, völlig allein. Dieses Mal sogar schon in wirklicher Todesnähe. Und auch da kommt wieder dieser mysteriöse Freund dazu. Sie bekommt eine Überlebensperspektive und ihr wird dieser rettende Wasserbrunnen gezeigt. Also gleich zweimal taucht dieser Unterstützer auf und die Frage ist, wer ist es eigentlich? Und eine Antwort darauf steht in Vers 7, da kam der Engel des Herrn zu ihr, der Engel des Herrn. Und wenn wir hier jetzt einen Engel lesen, denkt bitte nicht an so ein kitschiges Flügelwesen. Ja, Engel ist damals eher in menschlicher Form gedacht. Eine Person, ein Gegenüber, nicht unbedingt so ein kitschiges Engelchen mit zwei Flügeln auf dem Rücken. Und dieser Engel des Herrn ist auf jeden Fall eine ziemlich interessante Figur, denn dieser Engel ist deutlich anders als andere Engel, die in der Bibel auch vorkommen. Das Besondere an diesem Engel ist nämlich, dass er nicht nur über Gott spricht, sondern auffällig auch als Gott spricht. Also nicht nur in der dritten Person über Gott, sondern so, als sei er selbst Gott. In irgendeiner sichtbaren Gestalt. Ihr seht es zum Beispiel auch in Vers 10, da sagt der Engel, ich werde dir mehr Nachkommen geben, als du zählen kannst. Und damit wird klar, dieser Engel des Herrn ist Gott selbst. Dieser Engel des Herrn ist Gott selbst. Nur Gott selbst ist es, der solche Versprechen machen kann. Und es zieht sich durch viele andere Geschichten auch durch. Und dazu passt auch das, was Hagar am Ende der ersten Begegnung sagt. Sie sagt nämlich, du bist Gott. Du bist Gott. Sie sagt, ich habe Gott erlebt. Ja, nicht nur ein Engel, nicht nur eine Erscheinung, nicht nur eine innere Erfahrung oder sonst irgendwas, sondern für sie war klar, hier habe ich tatsächlich Gott erlebt. Das heißt, Hagar hat hier eine ganz starke Gotteserfahrung, und zwar eine, die es so viel Energie und Festigkeit gegeben hat, dass sie eben den Mut hatte, wieder zurückzukehren zu Sarah und Abraham. Und wenn wir das nach heute auf uns übertragen wollen, dann ist natürlich die Frage, was war eigentlich das Besondere jetzt an dieser Begegnung? Was hat ihr so viel Mut und so viel Festigkeit gegeben? Und das Schöne ist, sie sagt es selbst in ihren eigenen Worten, nämlich sie sagt, dass sie von Gott gesehen wird. Dass sie von Gott gesehen wird. Das ist das Ding, was für sie absolut entscheidend war. Gleich dreimal steht es hier im Text, sodass wir es eigentlich nicht übersehen können. Vers 13, du bist der Gott, der mich sieht. Am Ende von Vers 13, habe ich nicht den gesehen, der nach mir sieht? Und in Vers 14, darum nennt man jenen Brunnen, Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Ja, dreimal innerhalb von anderthalb Versen. Das ist ihre Erfahrung, dass Gott der Gott ist, der sie sieht. Und das rettet sie buchstäblich. Und um zu verstehen, wieso ausgerechnet das ihr Kraft gegeben oder Kraft geben konnte, müssen wir nochmal ganz kurz das Gespräch davor anschauen, was direkt vorher ab Vers 8 abläuft. Das beginnt nämlich damit, dass Gott ihr diese Frage stellt, woher kommst du? Wohin gehst du? Und es klingt vielleicht jetzt erstmal so nach dieser Frage nach dem Ort, so in dem Sinn, ich komme gerade vom Lidl und ich bin auf dem Weg ins Büro. Aber ich glaube nicht, dass Gott die Frage hier so meint, sondern es geht um Hagars ganze Situation. Hagar, was ist eigentlich alles passiert? Erzähl doch mal, was ist passiert, dass du da gelandet bist, wo du jetzt gerade stehst? Und Hagar, was hast du denn jetzt eigentlich vor? Wie geht's weiter? Diese Frage hier ist eine Einladung an Hagar, persönlich zu werden. Sich zu öffnen. Ja, nicht nur Geografie, sondern Geografie des Herzens quasi. Und Hagar tut das, sie sagt, was los ist und wird offen über diesen schwierigsten Punkt. Im Text wird ihre Antwort so in einen Satz zusammengeschmolzen, Vers 8, ich bin meiner Herrin weggelaufen. Wir kennen die Geschichten, wir wissen, wie es dazu kam. Ich habe es sehr ausführlich ausgeführt im ersten Punkt. Ich bin mir sicher, sie hat nicht nur diesen einen Satz gesagt, sondern sie hat diesen Raum genutzt, mal den ganzen Mist, den sie erlebt hat, in Worte zu fassen. Das mal rauszulassen, sich den Frust wirklich von der Seele zu reden. Gott, da komme ich her, so geht's mir. Und ehrlich gesagt, keine Ahnung, wo es hingeht. Ich stehe hier in der Wüste und bin kurz vorm Tod. Und ich kann mir vorstellen, wie dieser mysteriöse Freund vielleicht sogar den Arm auf ihrer Schulter hatte, neben ihr saß, zugehört hat, Verständnis gezeigt hat und nachgefragt hat, eben wie ein guter Freund. Die Frage war natürlich, okay, jetzt hat sie das alles erzählt, was wird die Reaktion von Gott sein? Die Reaktion ist verbal erstmal, geh zurück zu deiner Herrin. Aber dann kommt direkt hinterher noch so ein Satz, der sich an ihr Herz richtet. Ja, sie hat ihren Mist erzählt, sie ist ehrlich geworden über ihre eigene Schwäche und die göttliche Antwort ist, Hagar, du wirst so viele Nachkommen haben, dass man sie nicht mehr zählen kann. Der Herr hat deinen Hilferuf gehört. In anderen Worten, was sie als Antwort auf ihre Offenheit hört, auf den ganzen Mist, den sie erzählt, den sie selber erlebt hat, den sie zum Teil selbst mitfabriziert hat, Was sie hier hört, ist Liebe, Wertschätzung, Annahme und Freundlichkeit, Großzügigkeit. Es ist das gleiche Versprechen, was auch die große Sarah bekommen hat, unzählige Nachkommen. Und der Herr hat ihren Hilferuf gehört. Ja? Er hat sie gesehen und gehört. Sie war ihm nicht egal. Und damit erlebt Hagar was absolut Besonderes. Denn sie erlebt, wie sie sich öffnet, ihre problematischsten Seiten nennt und trotzdem Liebe erfährt von Gott. Sie erfährt, wie sie mal nicht weggeschubst wird, sondern umschlossen und bedeckt und geschützt. Kurz, sie wird gesehen und geliebt. Das ist das Tolle, was sie hier erlebt. Sie wird in der Tiefe gesehen und geliebt. Und es ist ganz besonders für sie, weil sie durchaus auch andere Erfahrungen gemacht hat. Viele andere Erfahrungen. Als Sarah und Abraham zum ersten Mal auf die Idee kamen, dass vielleicht Hagar ihr Kind austragen könnte, da wurde sie gesehen, ja. Und sie wurde auch geschätzt auf eine bestimmte Art und Weise. Allerdings ging es bei diesem Gesehenwerden nicht wirklich um sie als ganze Person, sondern da wurde sie nur gesehen wegen einer einzigen körperlichen Fähigkeit oder Eigenschaft. Nämlich, dass sie Kinder kriegen kann. Darauf wurde sie reduziert. Schlussendlich ausgenutzt. Und so gesehen zu werden, das war vielleicht für den ersten Moment auch charmant. Ja? Sie hat sich plötzlich als jemand gefühlt, ja, ich darf hier ein Kind bekommen. Für jemand Großes aus ihrer Sicht auch. Ich werde gebraucht. Aber das war trotzdem nichts, wovon sie irgendwie langfristig zehren oder leben könnte. Also das war die eine Erfahrung mit diesem Gesehenwerden. Die andere Erfahrung war, dass sie dann sozusagen in der Tiefe gesehen wurde. Sie wurde unübersehbar. Sie wurde mit ihrem Kind Teil dieser Familie und dann kam auch so ihr ganzer Charakter dabei raus. Diese Überheblichkeit, diese Schattenseite, die sie auch irgendwie mit sich trug. Und genau in dem Moment, wo sie wirklich als ganze Person gesehen wird, wird sie völlig zurückgewiesen und völlig absolviert. Ja, sie wird sichtbar, aber nicht geschützt, nicht geliebt. Das war das, was Hagar bisher erlebt hatte. Entweder nur gesehen wegen einer körperlichen Eigenschaft oder aber als ganze Person gesehen, aber dann weggeschubst und nicht geliebt. Und genau deswegen ist diese Gottesbegegnung für diese Hagar so entscheidend. Denn sie erlebt an diesem Brunnen etwas Besonderes. Denn hier ist jetzt einer, der sie sieht und liebt. Sieht und liebt, erkennt und mag. Das hatte sie so noch nicht erlebt. Und ich behaupte, diese Erfahrung ist eine, die uns, glaube ich, alle auch irgendwie betrifft. Tim Keller, der lange Pastor in New York war und auch einige lesenswerte Bücher geschrieben hat, formuliert es man an einer Stelle so: Geliebt zu werden, ohne wirklich erkannt und durchschaut zu sein, ist angenehm, aber oberflächlich. Das ist das, was Hagar als erstes passiert ist. Ja? Geliebt nur für ihre Fruchtbarkeit, nicht als ganze Person, schlussendlich oberflächlich. Dann weiter das Zitat: Durchschaut, aber nicht geliebt zu werden, ist unsere größte Angst. Das Zweite, was Hagar erlebt hat, sie wird in ihrer ganzen Persönlichkeit sichtbar, aber dann eben nicht geliebt, sondern absolviert. Und der Rest des Zitats, aber gänzlich durchschaut und geliebt sein, ist im Grunde sehr ähnlich wie die Erfahrung der Liebe Gottes. Das ist es, was wir mehr als alles brauchen. Diese Erfahrung ruft uns aus unseren Verstecken und demütigt uns heraus aus unserer Selbstgerechtigkeit. Sie rüstet uns aus für die Schwierigkeiten, die das Leben auf uns wirft. Und das ist eben genau das Letzte, was Hagar hier in diesem Brunnen erlebt. Sie wird durchschaut und plötzlich dennoch geliebt. Und das hat Kraft. Das hat Kraft, sie in dem Moment zu retten und ihren neuen Horizont zu ermöglichen. Und ich fand das Lied toll, was ihr ausgesucht habt, weil es genau diesen Gedanken aufgegriffen hat. Und wir können uns das zwischenmenschlich schenken, was hier beschrieben wird, in einer engen Freundschaft. oder in der Partnerschaft. Das Zitat kommt übrigens auch aus einem Buch zum Thema Partnerschaft und Ehe. Ja, gesehen und geliebt, erkannt und dennoch beieinander geblieben. Thema Treue. Aber selbst das bleibt immer nur ein Schatten und eine Kopie der annehmenden Liebe bei Gott. Ja, bei Gott gilt in der tiefsten Tiefe erkannt, durchschaut, durch und durch und doch unendlich geliebt. Und aus diesem liebevollen Blick erwächst Identität. Eine Sicherheit über mich selbst, kann man auch sagen. Die Erfahrung, ich werde gemocht, auch wenn ich mich öffne, auch wenn ich meine Schwächen nenne, das kann zu einem gesunden Selbstvertrauen beitragen. Ich werde gemocht, auch wenn ich meine Schwächen zeige. Ich erlebe es bei Gott und deswegen kann ich es auch mit Menschen anfangen zu suchen. Und wenn es mit Menschen nicht klappt, dann kann ich das bei Gott wieder erfahren und wieder neu rausgehen und wieder neu mit Menschen suchen. Das bei Gott wirklich zu erfahren, ich glaube, dass es eine neue Sicherheit geben kann und eine neue Identität. Ein Wissen über mich selbst, ich werde gesehen, ich werde gemocht, ich bin der, der liebevoll betrachtet ist. Statt dieser alten Identität, den Gedanken, wo man sich manchmal sagt, okay, ich bin der, der immer übersehen wird. Oder ich bin der, mit dem keiner so richtig was anfangen kann. Nein, die neue Identität, ich bin die, die gesehen wird und geliebt wird. Und ich denke, jeder von uns kennt diese Gedanken der alten Realität. Man steht unter der Dusche morgens, hat einen schlechten Tag erwischt und schon geht's los und man denkt, oh Mann, mich will heute sowieso keiner haben oder ich werde sowieso nicht gesehen oder ich bin sowieso nicht gut genug und in der Arbeit läuft es auch nicht gut und mein Chef ist eher auf die anderen stolz als auf mich. All diese Gedanken. Ich glaube, wir kennen diese Realität. Aber genauso gilt diese Realität, die Hagar hier erlebt. Du bist gesehen. Du bist gesehen. Und in diesem Zusammenhang passt noch ein passender Gedanke von Byung-Chul Han. Byung-Chul Han ist Philosoph, er lehrt an der UdK in Berlin. Und er hat dieses ganze Thema, was wir jetzt besprochen haben, dieses Gesehenwerden, unsere Identitätssuche ganz aktuell gemacht, weil er das im Zusammenhang mit Social Media diskutiert hat. Ja, im Zusammenhang von Selfie-Kultur, Instagram, Facebook, Twitter, all das. Und da gibt es so diese These zum Besten, dass einer der Gründe für diesen Boom der Selfie-Kultur ist, dass wir eigentlich unsicher sind über uns selbst. Wir sind unsicher über uns selbst. Unsicher darüber, wer und wie wir wirklich sind in unserer Identität. Und ein Tool, um mit dieser Unsicherheit umzugehen, sei dann eben, dass man sein Selbst in Social Media erscheinen oder entstehen lässt. Und zwar deshalb, weil es eine ganz spannende Möglichkeit ist. Ja, zum einen können wir uns durch Selfies und Social Media sichtbar machen. Ja, ich bin hier, schaut mich an. Ich kann irgendwelche Bilder von mir, von meinem Urlaub und so weiter hochladen. Ja, hier kannst du mich sehen, das bin ich. Das ist meine Identität, meine spannende Identität vielleicht auch. Ich bin jemand in der Masse der Menschheit. Ich gehe nicht unter. Und als zweites können wir uns auch so sichtbar machen und so festhalten, wie wir es gerne hätten. Und wie wir gerne unsere Identität sehen würden und wie wir uns im besten Fall vorstellen. Es ist also irgendwie perfekt, um seine Identität zu sichern, könnte man sagen. Ja, ich mache mich sichtbar und zwar so, wie ich will. Und das nutzen ganz viele Menschen heute. Problem ist natürlich zum einen, auch dann werde ich nicht wirklich geliebt für mein ganzes Selbst. Weil ich werde dann eben gemocht für diesen Ausschnitt, den ich da zeige. Und der irgendwie ganz cool und schick und adrett und was weiß ich ist. Und es ist im ersten Moment auch charmant, ja, wenn man gesehen wird. Aber man kann es eigentlich nicht wirklich Liebe nennen. Und dann ist da ja auch noch ständig die Frage, werde ich denn auch genug geklickt, geliked, was auch immer, bekomme ich die Aufmerksamkeit, die ich mir dadurch auch tief im Inneren wünsche? Ja, wenn ich mich schon mal von meiner besten Seite präsentiere und zeige, was ich alles habe und kann, dann muss ich doch wirklich gesehen und geliebt werden. Aber ohne das jetzt tiefer zu diskutieren, wie genau Social Media hilft oder auch nicht hilft, ich glaube, wir können uns einigen, dass es ein sehr fragiles Unternehmen ist. Dass es ein fragiles Unternehmen ist, um wirklich gesehen und geliebt zu werden und zu wissen, wer man ist. So, und in all das hinein, was unsere Gesellschaft so sehr prägt und ich behaupte auch, was uns alle in irgendeiner Form prägt. Auch die Generation, die die Selfie-Kultur nicht verwendet. In all das hinein, in diese Sehnsucht nach gesehen und geliked werden, spricht die Bibel in diesem Text jetzt eigentlich was unglaublich Modernes an. Was unglaublich Modernes. Wenn man es in diesen Zusammenhang stellt. Nämlich, es gibt einen Gott, der dich sieht. Es gibt einen Gott, der dich sieht. Und das lange bevor du irgendetwas gepostet, getwittert, getiktokt oder was weiß ich hast. Schon bevor es Social Media gab, sogar vor Grundlegung der Welt, heißt es in einem Psalm, gibt es einen Gott, der dich sieht und der dich durchschaut und dir gerade darin eine neue Identität schenkt, nämlich indem er sagt, ich sehe dich und ich liebe dich, so wie du bist. Geliebt von mir, dem Allmächtigen, dem Macher von allem. Jedes Mal, wenn du dir unsicher bist, ob du etwas bist, kannst du dir den Vers 13 zu deinem Satz machen. Wir können ihn 1:1 nehmen. Das, was Hagar sagt. Habe ich nicht den erlebt, der nach mir sieht? Wenn du von dir selbst sagst, dass du Christ bist, dann kannst du das sagen. Habe ich nicht den erlebt, der nach mir sieht? Und das ist nicht irgendjemand im weltweiten Netz, das Internet, der dich dann sieht, sondern es ist der Allmächtige, der Gott des Himmels und der Erde und der das Internet überhaupt erst möglich gemacht hat. Der in Jesus Christus sein Leben für dich am Kreuz gegeben hat. Jesus sagt am Kreuz, ich sehe dich und ich liebe dich. Und deshalb bin ich hier. Und wenn ich um diesen Blick weiß, kann ich versichert sein, dass ich wirklich wichtig bin und wirklich Wert habe. Und ich behaupte, das verändert alles. Ja, dieser mysteriöse Freund, dieser Gott, er sieht Hagar und er sieht mich. Er ist hier mitten in meinem Leben, auch wenn ich das vielleicht oft nicht fühle. Und er ist auch mitten in meinen Lebens- und in meinen Beziehungs- und in meinen Familiendramen, genauso wie bei Abraham und bei Hagar. Und er liebt mich dennoch. Und er liebt mich dennoch. Und das darf mich gründen und schützen, egal was das Leben an Schwierigkeiten auf mich wirft. Amen.